Ihr Lieben, ich möchte mit euch ein Kapitel lesen aus dem Propheten Jesaja. Das ist Jesaja Kapitel 6. Das sind nur 13 Verse, die es aber in sich haben. Jesaja Kapitel 6. Und wenn ihr mögt, schlagt doch mit auf. Jesaja schreibt: In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen, mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, Herr, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und verstehet's nicht. Sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Amen. Einer der ganz großen Propheten der Bibel berichtet von seiner Berufung. Und ich glaube, er zeigt eine Spur, die auch für uns von Bedeutung ist. Und was Jesaja uns zeigt, ist, wenn wir Gott dienen, dann beginnt es erstens mit einer Begegnung und dann mit einer Reinigung und dann mit Berufung. Also zuerst am Anfang steht eine Begegnung. Eigentlich geht's los hier mit einer Datumsangabe, als in dem Jahr, als der König Usia starb. Das ist so die Art, wie man damals eben Dokumente auch datiert hat. Es gab keine absolute Zeitrechnung, also hat man nach den Herrschaftsjahren, also im ersten Jahr des März oder so, das datiert. Das war wahrscheinlich 740 vor Christus. Ist nicht so wichtig für uns jetzt, wann genau das war. Aber wichtig ist, was berichtet wird, passiert in Zeit und Raum, passiert in der Geschichte. Also es geht nicht los mit es war einmal oder in einem Land vor unserer Zeit, sondern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Ist da dieser Jesaja ben Amos und er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und wir haben vielleicht kein Gespür dafür, wie wahnsinnig das eigentlich ist. Wie unfassbar das ist. Also, ja, ist ein Prophet, ja, Propheten sehen Dinge und so, ist ja normal. Es ist gar nicht normal. Als Mose zu Gott sagt, ich möchte dich gerne sehen, sagt Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Ich bin so herrlich, ich bin wie ein strahlendes Feuer. Wir haben neulich darüber gesprochen, die Heiligkeit Gottes ist, du kannst da nicht einfach reinspazieren. So wenig wie du in irgendein Virologielabor einfach so reinmarschierst, mal alle Gläser aufschraubst oder so. Gott sagt dann zu Mose, okay, stell dich hier in diese Felsspalte und dann kannst du hinter mir her sehen, wie immer man sich das dann vorstellen oder nicht vorstellen kann. Als dann die Herrlichkeit Gottes auf den Sinai runterkommt, heißt es, niemand darf sich diesen Berg nahen. Mose darf dann immerhin da sein, aber dann heißt es sogar noch nicht mal ein Tier darf auf den Berg. Ich weiß nicht, wie sie das reguliert haben, wie alle Murmeltiere eingesammelt oder so, aber niemand kann einfach so in Gottes Gegenwart sein. Er ist heilig, unnahbar. Und Jesaja sagt, ich sah ihn. Sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Also, es gibt, er hat diese Vision und es ist interessant, dass da so Bilder sich mischen von einem Tempel und von einem Palast. Ja, da ist ein Thronsaal und da ist das Heiligtum. Und natürlich, da wo Gott präsent ist, da ist beides. Der König ist da. Das ist ein Palast und das ist auch das, was wir Tempel dann nennen. Manche Ausleger sagen, ja, wahrscheinlich war Jesaja in der Anbetung gerade im Tempel und dann weitet sich sozusagen sein Blick und da ist nicht mehr nur die üblichen Möbel und Geräte und Säulen und so weiter, sondern plötzlich du drehst dich um, so wie in so einem Traum. Ne? Du bist in deinem Zimmer und dann drehst du dich um, plötzlich ist vor dir das Meer oder eine Wiese oder so. Also sein Blick weitet sich so im Geist, wie auch immer das er erlebt. Und er sieht Gott auf dem Thron, versucht gar nicht, das näher zu beschreiben, was er sieht. Er sagt nur, der Saum seines Mantels füllte den Tempel. Gott sagt das manchmal. Also er gibt die Anweisung ja im Alten Testament, man soll einen Tempel bauen und so weiter. Aber was soll das für ein Haus sein, in dem ich wohnen kann? Sagt er dann gleichzeitig. Die Erde ist der Schemel meiner Füße. Also wenn wir von Tempel da reden, dann ist das ein Ort, wo wir Gott begegnen können, aber kein Ort, der Gott fassen kann. Er ist so groß, er ist so herrlich. Und wie das funktioniert, dass da der Thron ist, wo einer drauf sitzt und gleichzeitig der Saum schon den ganzen Tempel ausfüllt. Also, wie gesagt, solche prophetischen Bilder, die sprengen unser Denken. Sonst, ne, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott, hat jemand gesagt. Also, er sieht Gott und er hört. Und übrigens, er sagt nicht, ist ja interessant, wie funktioniert denn das, dass der Saum das auch... Er hat eine ganz andere Reaktion, sehen wir gleich. Aber dann ist da noch dieser Lobpreis. Ein ewiger Lobpreis in der Gegenwart Gottes. Seraphim, offensichtlich eine besondere Art von Engeln. Seraph heißt Feuer. Feurige Boten, wie auch immer, die ganze Zeit Gott preisen als den Heiligen. Ich habe das eben sehr leise gesagt oder vorgelesen. Also die Schwelle in der Vision oder die reale Schwelle des Tempels, wo er gerade ist, bebt von dieser Stimme. Und sie rufen einander das zu, heilig, heilig, heilig. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass die Choral singen, heilig, heilig, heilig oder so. Und dann ist halt irgendwie die Strophe nochmal. Ich habe das mal von jemandem gehört, der das so beschrieben hat. Also wenn die staunen die ganze Zeit und zeigen sich, die entdecken noch was. Was staunenswert, was anbetungswürdig ist an Gott. Schau, er ist heilig. Ja, und er ist der Heilige und er ist der Ewige. Und Worte reichen ja nicht aus bei ihm. Aber in Ewigkeit hast du genug Material. Vielleicht hast du, denkst du, ich versuche jetzt mal eine Stunde zu beten oder 20 Minuten zu beten und nach 10 Minuten geht dir irgendwie der Stoff aus. Und sagst, was soll ich denn jetzt noch beten? Da in der Gegenwart Gottes, im Angesicht Gottes, geht dir das Material nicht aus. Wird es auch nicht langweilig. So, ne? Es gibt diese Karikaturen, wo einer auf der Wolke sitzt und so langweilig auf seiner Harfe rumklimpert. Sagt, ich hätte mir, gab so ein Cartoon, ne? Ich hätte mir lieber was zu lesen mitnehmen sollen oder so. Weil Leute keine Vorstellung haben davon, wie herrlich die Gegenwart Gottes ist. Diese Seraphim stehen da und sind in Ewigkeit da und staunen und beten an und preisen diesen Gott, ringen um Worte. Und das zieht sich so durch, das finden wir auch immer wieder in der Bibel. Der Johannes, der Apostel und Seher, beschreibt das am Anfang, oder beschreibt das in seiner Offenbarung. Offenbarung 4. Kann man jetzt dann sagen, okay, welche literarischen Abhängigkeiten sind hier von Jesaja 6? Kann sein, der hat das ja auch gekannt. Aber vielleicht hat er auch einfach das Gleiche gesehen. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Das sind diese Himmelsvisionen, wo der Geist Gottes für einen Moment den Vorhang so zur Seite nimmt. Und der Prophet so einen Einblick kriegt in das, was wir normalerweise nicht sehen können. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, auch nicht ein zartes Säuseln hier, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder und ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen, Donner und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen. Das zweite Wesen war gleich einem Stier. Das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und ein jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel. Und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Versuch das mal zu malen, was hier beschrieben ist. Das wird ziemlich crazy. Also auch Johannes ringt um Worte. Da ist Herrlichkeit, da ist Anbetung, da ist Strahlen, da sind Farben, da ist Erhabenheit. Ja, und irgendwie versucht er das wiederzugeben. Und auch da zieht sich diese Anbetung durch. Und der gleiche Johannes zitiert übrigens hier aus Jesaja 6, geht es darum, dass die Leute nicht an Jesus glauben, obwohl Jesus so viele Zeichen tat. In Johannes 12 ist das. Da wird das zitiert: Er hat ihre Augen verblendet, ihr Herz verstockt. Und dann Johannes 12, 41, das sagte Jesaja, weil er seine, das ist von Jesus die Rede, seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Und die Leute glauben nicht an ihn. Also Christus selbst ist hier verherrlicht, wird angebetet in Ewigkeit. Und das Erste, was also Jesaja berichtet, bevor er seinen Dienst beginnt, ist nicht, ich habe gedacht, es wäre mal gut, wenn da einer mal was sagt. Und ich habe überlegt, was könnte ich denn mal für Gott machen oder so. Sondern das Erste ist, dass er diesem lebendigen Gott begegnet. Und in, ja, aus dem Staunen nicht herauskommt, sehen wir gleich. Und das ist der Ausgangspunkt, wenn du Gott dienen willst. Und da such auch zuerst ihn, da such zuerst deine Nähe. Ja, wenn wir aus guten Vorsätzen starten oder es muss doch mal einer was machen, das wird nicht auf Dauer tragen. Ich erinnere mich, als ich junger Christ war, als Teenager, habe ich angefangen, vieles zu machen. Und ich war nicht in dieser Tiefe, in der Begegnung mit Gott. Und vieles von dem, was ich angefangen habe, hat sich zerlegt oder ist ziemlich schnell zusammengefallen, weil es nicht dieses Fundament hatte. Das Erste ist Begegnung mit diesem Heiligen, mit diesem Lebendigen, mit diesem herrlichen Gott. Ja, und dann ist die Frage, wie was passiert mit dir, wenn du vor ihm stehst? Wie reagierst du? Und Jesaja sagt nicht, so, wie ist das jetzt mit dem Saum genau und wie kannst du hier drin sein und gleichzeitig füllt dein Saum alles aus. Und Johannes sagt nicht, das ist interessant, ist das Jaspis oder Sarder oder beides? Oder Johannes, schon in der Offenbarung Kapitel 1 heißt es, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Das ist die Reaktion, wenn du vor dem lebendigen Gott stehst. Und Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe. Du stehst vor diesem heiligen Gott und du merkst, irgendwas, das passt gar nicht. Ich kann doch nicht hier sein. Er ist so rein, er ist so heilig, er ist so ein strahlendes Licht. Und sein Licht fällt auf mich und ich merke, okay, das ist nicht alles so Licht. Ne, wenn die Sonne scheint und durchs Fenster strahlt, dann merkst du, was vielleicht du dem Fenster mal hättest angedeihen lassen können oder so, wenn du verstehst, was ich meine. Das Licht bringt es am Tag. Und wenn du im Licht Gottes stehst, merkst du deine eigene Unreinheit. Und das zieht sich durch. Ich habe da neulich schon mal drüber gesprochen, aber ich will da nur kurz durchgehen. Ich war eben schon mal auf dem Sinai mit euch, wo Mose die Gebote empfängt, wo Gott seinen Bund mit dem Volk schließt. Und da soll das Volk hinzutreten, heißt es in 2. Mose 19. Und ich will mit ihnen reden. Und dann hören sie das Donnern. Und sie hören die Stimme. Und ihnen schlottern die Knie. Und sie sagen, Mose, kannst du bitte vorgehen? Rede du mit ihm, erzähl uns dann. Wir machen das dann alles schon. Hat so semi geklappt. Aber es war ihnen zu heiß. Und einerseits ist es eine Tragik, weil Gott da direkt vor den 10 Geboten sagt, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Also ihr sollt selber in meiner Gegenwart stehen, als ganzes Volk. Den Faden greift Gott dann auf im neuen Bund. 1. Petrus 2 sagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Also er kommt da zu seinem Ziel, aber irgendwo verpassen sie diese Berufung, weil sie so erschrecken. Gleichzeitig sagt Gott, ja, sie haben recht geredet. Ja, stimmt. Das passt eigentlich wirklich nicht, dass ihr in meiner Gegenwart seid. Also da ist diese Spannung. Ich habe schon von Mose gesprochen, der da in der Felsspalte steht. Also Mose, Gott sagt, du kannst mir nicht einfach ins Gesicht gucken. Und wir haben neulich davon gesprochen, Neuen Testament. wo dieser wunderbare Fischfang in Lukas 5 von Petrus, und Petrus sagt nicht, wie praktisch, ja, meine wirtschaftlichen Probleme sind gelöst, sondern er fällt in dem Boot voller zappelnder Fische auf die Knie, kniet wahrscheinlich auf den Fischen und sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt eben nicht mehr, auch so schlecht bist du auch nicht. So verglichen mit Andreas oder mit den anderen, so nimmt sich nicht viel. Er sagt einfach, Friede sei mit dir, steh auf, fürchte dich nicht. Und er gibt ihm eine Berufung. Johannes, der zu Boden fällt wie tot in Offenbarung 1, hatte ich schon genannt. Und jedes Mal sagt Gott nicht, ey, das ist doch ein Missverständnis. Was hast du für ein archaisches Gottesbild? Ich bin doch gar nicht so schlimm. Jesus ist nicht gekommen, um das zu korrigieren. Gott ist doch nicht zu fürchten. Was ist denn da pädagogisch irgendwie schiefgegangen? Sondern Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Sag ja. Gott ist ein reines Feuer. Normalerweise, wenn du in seiner Gegenwart bist, ist das Resultat, dass du ein Häufchen Asche bist. Aber Jesus kommt dazwischen. Hier interessanterweise Bilder mit Feuer und Kohle und so, da fliegt dieser Engel zum Altar und holt die Kohle und berührt die Lippen von Jesaja, ein schmerzhaftes Bild. Aber er sagt, jetzt bist du gereinigt. Ich mache den Weg frei für dich, in Gottes Gegenwart zu kommen, in Gottes Gegenwart zu bleiben. Da ist dieser Engel, da ist im alten Bund das Blut des Opferlammes, ja, streicht es an die Türpfosten, er bringt Opfer dar. Das ist ja nicht was Menschen sich ausdenken, sondern Gott gibt diese Wege erstmal. Sagt, so könnt ihr Beziehung mit mir gestalten und ihr werdet daran erinnert, dass es da ein Problem gibt, nämlich die Sünde. Aber dann kommt Gott selbst, wird Mensch in Jesus Christus, stirbt am Kreuz, gibt sich hin, damit wir Vergebung haben, damit wir rein gewaschen werden. Und das spricht er dir dann zu, wenn du es annimmst, du bist rein vor ihm. Du kannst in seine Gegenwart kommen. Er schaut deine Sünde nicht mehr an. Und das, was du dir selber sagst, oder was dir andere vielleicht sagen, du bist so unmöglich, schafft Gott durch Jesus Christus neue Möglichkeiten und lädt dich ein in seine Nähe. Und sagt, du bist heilig, du bist rein, du gehörst mir, ich lege meine Hand auf dich. Ich sage, du kannst jetzt, du sollst jetzt in meiner Gegenwart leben. Und im Hebräerbrief ist da immer wieder von dir Rede. Wir haben freien Zugang ins Heiligtum. Und liest das nach, wie kompliziert das war, ins Heiligtum zu gehen. Wer da überhaupt nur rein durfte. Und jetzt plötzlich wir alle aus allen Nationen, Männer, Frauen, freier Zugang. Jeder ist willkommen. Er lädt dich ein in seine Gegenwart. Und wir sind gefordert, ja, natürlich das Geschenk anzunehmen. Und wir sind auch gefordert, uns nicht dran zu gewöhnen. Ich kenne auch die Versuchung, die Vergebung schon einzupreisen. Bei der Versuchung. Ja, der Feind will dich irgendwo Richtung Sünde ziehen. Und denkst, ja, nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm, Jesus wird ja dann wieder vergeben hinterher. Und da ehren wir Gott natürlich nicht. Also, das ist eine Art, sich dran zu gewöhnen, dass wir nicht mehr verstehen, was es Jesus gekostet hat. Und dass wir nicht mehr darüber staunen, ja, wie unfassbar das eigentlich ist, dass wir in seine Gegenwart kommen. Und dann bitte trotzdem kommen. Ja, gerade das Geschenk annehmen. Aber immer mit diesem Zittern zu wissen, eigentlich kann ich, ursprünglich könnte ich nicht hier sein, aber du hast es möglich gemacht. Danke, Herr. Und ich komme mit Freude. Ich komme mit Zuversicht. Und ich muss nicht Angst haben, dass du es dir wieder anders überlegst. Also nicht dran gewöhnen in diesem Sinn, dran gewöhnen im Sinne von, ja, wenn du sündigst, Wenn du merkst, oh, jetzt bin ich da wieder hingefallen, ganz schnell zu Jesus gehen. Ganz schnell die Vergebung annehmen. Du musst dich nicht erst mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag oder quälen und sagen, jetzt muss ich mich erstmal schlecht fühlen. Ich gehe sofort zu Jesus. Sagen, oh, das war nicht der Weg, auf den du mich führst. Das ist nicht dein Leben in mir. Da bin ich im Alten gewesen. Vergib mir, reinige mich und füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Und ich will weitergehen auf dem Weg mit dir. Lass uns das staunend annehmen, seine Gnade. Immer wieder neu. Bewahrt uns da vor jeder Selbstgewissheit. So nach dem Motto, Gott, kannst ja echt froh sein, jemanden wie mich hier in deinem Team zu haben. Sondern es ist immer dieses Staunen, dass er jemanden wie mich gebrauchen würde. Aber dann wird er es tun, dann will er es tun. Und er sagt ja. Und nimm dieses, hör dieses ja und nimm es an. Okay, da ist die Reinigung. Und dann, daraus folgt die Berufung. Ich habe bei einem Theologen gelesen, Walter Eichroth, der schreibt, rätselhafte Herablassung des Herrn, dessen Herrlichkeit die Welt erfüllt, dass er nach einem Boten fragt, der ihm zu dienen willig ist. Er fragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Freiwillige vor. Und eigentlich, ja, lass uns wieder staunen. Also gerade hier haben die Seraphim gerufen, alle Lande sind voll von seiner Ehre. Könnte man überlegen, brauchst du dann noch menschliche Boten? Hast du nicht andere Wege? Du kannst jeden Gedanken sofort in die Köpfe von den Leuten beamen. Aber er wählt menschliche Botinnen und Boten und sagt, durch euch, durch dich will ich zu anderen Menschen reden. Und ja, dieser mächtige, herrliche, königliche Gott, der müsste im Zweifelsfall auch nicht um Erlaubnis fragen. Ja, der kann sich auch einfach irgendwen greifen. Er hat alle Machtmittel, sozusagen. Aber er wählt es wiederum so, dass er sagt, okay, bist du willig? Folgst du mir? Kommst du mit? Er zieht dich nicht, ja, ich denke an so Science-Fiction-Filme, so wenn das Raumschiff in den Traktor, Traktor-Beam, reingesogen wird. So. Traktor, wir können nicht entkommen. Ja? Er fragt dich. So wie die Blinden, Gelähmten fragt, was möchtet ihr, was soll ich tun für dich? Könnte man denken, ist doch irgendwie klar. Aber er ehrt dich damit, dass er dir eine Stimme gibt. Das kommst du mit, dienst du mir. Und hier sagt er noch nicht mal, Jesaja, ich habe einen Job für dich. Sondern er fragt, wer ist da? Wer will mein Bote sein? Er sucht Menschen, die er senden kann. Nochmal, Eichroth schreibt, die Begegnung mit Gott, diese Erfahrung ist nicht zum frommen Genuss gegeben. Fand ich eine schöne Formulierung. So, das war mal spannend. Das machen wir nächste Woche wieder. Ja, wir wollen immer wieder in Gottes Gegenwart kommen, aber daraus muss was folgen. Er will dich senden. Er will dich zum Segen machen für andere. Und das ist, da geht die Berufung los, dass du das wahrnimmst, was auf Gottes Herz ist. Ich bete das oft, brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht, Herr. Gib mir Augen, meine Mitmenschen zu sehen, wie du sie siehst. Ich habe festgestellt, Gott hört dann solche Gebete. Also Vorsicht. Aber es geht los damit, dass du was wahrnimmst. Jesaja hört hier die Stimme, in dem Fall eine hörbare Stimme. Da wird jemand gebraucht. Da ist eine Lücke, da ist eine Not. Vielleicht siehst du etwas und sagst, hier müsste doch jemand was tun. Wir hatten das in der Gemeinde, ja, am Anfang der Straßenarbeit. Dass Leute aus der Gemeinde immer da in der Gisselberger Straße an der TAS vorbeigefahren sind, wo Obdachlose versammelt, oft dann am Straßenrand stehen. Und immer wieder dieser Gedanke, man müsste doch. Und oft macht aus einer ersten Wahrnehmung, wo du was siehst, was vielleicht andere gar nicht sehen, sondern ist mir noch nie aufgefallen. Daraus macht Gott oft eine Ja, eine Sehnsucht, dann auch was zu verändern, darin zu wirken. Warum macht er einen Ruf? Und hier ist die Bereitschaft, die bei Jesaja kommt, ja, hier bin ich. Und übrigens, er wusste noch gar nicht, was die Mission ist. Und er hat auch nicht gesagt, okay, ja, Bote, okay, wo geht's denn hin und was ist die Botschaft und wie lange wird das dauern und wie ist das mit Spesen und so weiter. Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und dann bekommt er die Details und die sind gar nicht so schön in dem Fall. Das ist ein Gerichtswort. Gott sagt, sie werden nicht auf dich hören. Verstock, also die Botschaft ist nicht hier, ich will nicht, dass die auf dich hören, aber sie werden es nicht hören. Keine erfreuliche Botschaft erstmal. Und Jesaja wird nicht daran gemessen, ob er erfolgreich ist nach menschlichen Maßstäben. Ja, wie viele Leute haben denn Buße getan? Sondern dass er den Weg geht, dass er das verkündet, was Gott ihm gibt. Wenn Gott dir einen Ruf gibt, dann bist du verantwortlich für deine Treue, aber nicht für Gottes Ergebnisse. Was daraus wird, das darfst du ihm überlassen. Also, man kann mal seine Wirksamkeit auch überprüfen. Wenn du Seelsorge machst und hinterher sind alle viel schlechter drauf als vorher, sagen, okay, vielleicht muss ich mich schulen, vielleicht ist doch nicht meine Gabe oder so. Aber ihr versteht das Prinzip hier. Übrigens, da ist auch eine Hoffnung in dieser negativen Botschaft sozusagen bei Jesaja. Da ist noch ein Baumstumpf am Ende übrig. Aber in dem Baumstumpf ist ein heiliger Same und da wird was aufwachsen. Später sagt Jesaja, ein Reis wird aufgehen, also ein Keim sozusagen, das wird neu keimen und da kommt der Messias aus diesem Baum. Er ruft dich. Und im Antworten auf diesen Ruf, in diesem Gehen, merkst du wieder deine Abhängigkeit. Merkst du, ja, ich brauche ihn. Ich brauche wieder neu die Begegnung mit ihm. Ich brauche es wieder neu, dass er mich reinigt. Ich muss wieder neu seinen Ruf hören. Und vieles begreifst du erst tiefer, wie du vor Gott stehst, wenn du einen Schritt mit ihm gegangen bist. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe mit 16, habe ich das gehört. Ja, Jesus vergibt deine Sünde, habe das dem zugestimmt, ja, aber ich hatte kein tiefes Verständnis davon, was Sünde ist. Ich habe da auch mitgemacht sozusagen. Ich glaube, für mich war diese Botschaft, da ist ein Weg für dich, da ist ein Sinn für dein Leben und so. Das war das, was mich vor allem gezogen hat. Und das andere habe ich erstmal auch unterschrieben. Und später bin ich mit meiner eigenen Unmöglichkeit konfrontiert worden, viel tiefer. Und habe gemerkt, okay, das ist, diese Sünde ist real und diese Gnade ist real. Und ich brauche die wirklich. Und du hörst, ja, du bist darauf angewiesen, dass der Geist Gottes dir Kraft gibt und so weiter. Solange du nichts machst, merkst du das gar nicht, dass du das brauchst. Aber wenn du anfängst, Jesus zu dienen, dann merkst du, okay, ich brauche jetzt wirklich den Heiligen Geist. Ja, wenn er jetzt nicht wirkt, dann passiert hier nichts. Also er führt dich tiefer. Mit der Erfahrung führt er dich nicht aus der Abhängigkeit raus. Das ist okay, danke, jetzt schaffe ich es alleine. So, er führt dich tiefer in die Abhängigkeit rein. Der Heilige will dir begegnen. Will dir begegnen. Er will dich immer neu, wie du es brauchst, reinigen. Und er legt seinen Ruf auf dein Leben. Vielleicht denkst du ja, okay, das ist Jesaja, einer der ganz großen Propheten. Kann ich das jetzt so für mich einfach übernehmen? Da bin ich nochmal auf den ersten Petrusbrief gestoßen, ganz kurz zum Schluss, wo Petrus von dem spricht, was wir empfangen haben durch Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen, habt ihn doch lieb. Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr nicht seht. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist. Durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Also vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen. Petrus macht hier Bandwurmsätze wie Paulus. Aber der Punkt ist, die Propheten haben von einer Zeit geredet, wo wir in Gottes Gegenwart leben werden, in einer Weise, wie das hieß, zu ihrer Zeit noch nicht möglich war. Jesaja hat sich danach gesehnt, das zu erleben, was du erleben kannst. Dass du in Gottes Gegenwart bist die ganze Zeit. Dass der lebendige Gott, dass Christus in dir lebt. Dass du in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs bist. Er sagt, die Engel begehren es zu schauen. Die haben sich gefragt, wann ist es soweit? Und wir dürfen in seiner Gegenwart leben. Wir dürfen in der Kraft seines Geistes unterwegs sein. Und darin sendet er uns. Und Herr, wir danken dir, dass du dieser dreimal heilige Gott bist. Wir danken dir, dass du so groß und herrlich bist. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Zugang haben zu deinem Heiligtum. Das ist eigentlich unfassbar. Und ich will nicht aufhören, darüber zu staunen. Gib uns wirklich Offenbarung davon, wie du bist, wer du bist, wie du uns begegnest, wie groß deine Liebe und Gnade ist. Und danke, dass du uns auch rufst, dass du uns gebrauchen willst, dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns herum, dass wir dir die Ehre geben mit unserem Leben. Amen.